Die Herren Ritt und Pohlkamp haben gerade ein Aufnahmegerät hier auf das Lesepult gelegt, weil diese Predigt aufgenommen wird für unseren Predigtblock. Die meisten von Ihnen haben davon gelesen und ich danke allen, die das technisch vorbereitet haben, die das ins Netz gestellt haben. Und es gab auch 6 Einlassungen, die ich in der Predigt einbeziehen möchte. Und ich grüße all diejenigen jetzt hier über diese Aufnahmegeräte, die im Netz diese Ansprache hören werden. Es ist schon beachtlich, dass Jesus in seinen Geschichten immer wieder religiöse Amtsvertreter als Gegenbeispiel zu einer guten Herzenshaltung bringt. In dem Fall mal wieder ein Pharisäer. Möglicherweise sind diejenigen, die in religiösen Sachen besonders gebildet sind und die in sich einen göttlichen Missionsauftrag verspüren, eher in Gefahr, andere Menschen klein zu machen, sie zu dominieren und nicht, wie wir heute modern sagen, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Das ist also eher eine Figur, die ich mir anziehen muss, weil ich bin sowas wie ein moderner Pharisäer, vielleicht auch Religionslehrer, Herr Ritt. Andere, die in der Katechese tätig sind, Leute, die sehr fest überzeugt sind von einer Haltung, die sie auch begründen können, aber die vielleicht aufgrund ihrer festen Überzeugung in der Gefahr stehen, andere von oben herab zu behandeln. Jesus sagt dieses Beispiel ja nach Lukas ausdrücklich denen, die von ihrer eigenen Überzeugung besonders ergriffen sind und andere verachteten, so heißt es. Was da in unserer sogenannten Amtskirche zu geschehen hat, wo wir in unserer katholischen Kirche uns verbessern müssen, da kann sich jeder dazu seine Meinung bilden. Einer hat im Blog geschrieben, also er kennte auch Zöllner, die ganz nach vorne gehen und sehr selbstbewusst beten. Er kennte aber auch einen Pastor, er sprach den Pfarrer der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an, der würde hinten sein und wäre ganz bescheiden. Also wollte damit wohl sagen, es werden nicht alle Zöllner so demütig und schuldbewusst sein wie der Zöllner im Gleichnis von Jesus und es werden nicht alle Pasteure und Bischöfe so übel sein wie vielleicht der Pharisäer in dem Gleichnis. Ein anderer hat geschrieben, vielleicht haben wir beides in uns. Mal bin ich ein bisschen wie der Zöllner und manchmal bin ich ein bisschen wie der Pharisäer. Nein, was Jesus nicht mag, ist, auf andere mit Verachtung herabzuschauen. Ich weiß, dass wir uns alle bemühen, das nicht zu tun, aber im Eifer des Gefechts tue ich es manchmal doch. Ich bin ja auch gewohnt, meine eigene Meinung zu lieben. Und ich habe auch gelernt, sie zu begründen. Aber oftmals verwechsle ich meine eigenen Vorlieben mit dem, was für mich und den meinen Nächsten gut ist. Manchmal bin ich zu selbstverliebt in meine Ideen, von denen ich glaube, dass sie alle Welt glücklich machen müssten. Ist aber nicht so. Was für mich interessant ist, ist die Einlassung, dass es bei Gott nicht möglich ist, Punkte zu sammeln, die später, wenn man vor Gericht steht, das ist auch ein Bild Jesu, die dann verrechnet werden. Also du hast so und so viel 2800 Bonuspunkte, wie beim Schüren. Da kriegt man immer gesagt, wenn man ein Brot kauft, jetzt haben sie wieder 20 Punkte mehr oder so. Und irgendwann kriegt man was raus. Nein, da sind sich die Blogger ganz sicher, dass das bei Gott nicht so ist. Er ist barmherzig und er ist gerecht. Etwas, was wir Gott zuschreiben, was ich leider nicht so gut kann. Manchmal bin ich sehr barmherzig, dann werden mir andere sagen, du bist aber ungerecht. Und manchmal bin ich sehr hart und gerecht, dann sagen die Leute, du bist aber unbarmherzig. Nehmen Sie nur die Situation von unserem Erzbischof, der sich mit der schwierigen Situation unseres Düsseldorfer Stadtdechanten beschäftigen musste, der unter dem Druck steht, dass alles, was nur nach Missbrauch riecht, nicht mehr sein darf. Und der sich entschlossen hatte, Ulrich Hennes aus dem Amt zu entfernen. Selbst nachdem weltliche und kirchliche Gerichte gesagt hatten, es ist nichts dran, war er nicht sicher. Er wollte sich trennen von ihm. Schon schrieb die Presse, was ist dieser Bischof hartherzig? Aber das nach all dem, was auch er in den letzten Jahren bezüglich der Missbrauchsgeschichte unserer Kirche geschehen ist. Und als dann Ulrich Hennes seine Ämter zur Verfügung stellte und sagte, ich höre auf als Stadtdechant und als Pfarrer von St. Lambertus in Düsseldorf, und dann der Bischof sagte, dann hast du auch eine Zukunft bei mir im Erzbistum und darfst bei uns weiter mitarbeiten, kam die Presse und sagte, ach, das geht also jetzt doch. Ist ja wie früher, man wird nur versetzt. Ja, ist so ein Beispiel, was mir einfällt, wie schwer es ist, gleichzeitig gerecht und barmherzig zu sein. Ich glaube, dass Gott das kann. Und ich glaube sogar, dass wir in unserem Leben Punkte sammeln dürfen. Aber bitte in dem Sinne, wie die Blogger das auch bei mir angemahnt haben. Also nicht in dem Sinn, ich tue was Gutes und am Ende kann ich wie in einem Automaten herausziehen, den Lohn. Aber wir müssen doch festhalten, dass Jesus im Evangelium an verschiedenen Stellen davon spricht, wer so handelt, wird im Himmel belohnt. Nehmen Sie die Seligpreisungen. Die sind uns sehr, sehr heilig und wichtig. Wir werden sie am Freitag an Allerheiligen hören. Da sagt Jesus tatsächlich am Ende der Seligpreisungen, freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Da spricht er von einem Lohn. Die Frage ist, was ist der Lohn? Ist das ein Verrechnen eines guten Werkes, das man gemacht hat, und dafür kriegt man dann eine Entschädigung? Oder was ist der Lohn? Im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, ich habe euch das alles übermittelt, damit meine Freude in euch ist und damit meine Freude in euch bleibt und damit eure Freude vollkommen wird. Könnte das der Lohn sein, dass du spürst, ich habe jetzt vermutlich richtig und gut gehandelt. Ich spüre eine Übereinstimmung mit meinem Gewissen und ich meine zu glauben, dass Jesus mit seinem Lebensstil und seinem Beispiel mit dieser Entscheidung jetzt einverstanden ist. Und du spürst eine Übereinstimmung von dir und deinem Gewissen und von Jesus und von einem Menschen, der dich braucht, einem mehr oder weniger Bedürftigen. Du spürst diese Übereinstimmung für 5 Sekunden und hast in dir einen tiefen Moment des Friedens und des Glücks. An der Stelle ist das Gefühl noch nicht gekippt zu einem Schulterklopfen. Ich war aber super und der Herrgott wird mir am Ende dafür eine ordentliche Entschädigung zahlen. Ich kenne so viele, die kritisieren, wenn Leute spenden, wenn Leute helfen, wenn Leute was machen. Ach, das machen die alle nur, um ihr Gewissen zu beruhigen. Ja, ich muss mir das anziehen und darüber nachdenken, ob ich so lebe, ob meine Haltung wirklich so ist, dass ich Gutes und Hilfreiches tue, weil ich mein Gewissen beruhigen will. Ich glaube aber, ich möchte das Gewissen, das mir signalisiert, das war jetzt in Übereinstimmung mit deinem Gewissen und mit dem Evangelium Jesu vermutlich gut. Ich möchte dieses tiefe Gefühl, diesen kurzen Moment des Glücks, auch in einer Leidenssituation, das ist nicht unterhaltungssteuerpflichtig. Das kann auch in einer tiefen, schlimmen Krankheit sein, dass ich einen solchen Moment des Glücks erlebe. Ich möchte diesen Moment des Glücks nicht schlecht reden lassen. Denn es ist bestimmt manchmal die Stimme Gottes, die in mir spricht und mir sagt, wenn du es so machst, wirst du glücklicher sein, wirst du friedlicher sein, bist du mit dir mehr im Reinen, nicht selbstgerecht, nicht sich besser dünkend, aber voller Glück im Wissen darum, dafür lebst du, dafür lohnt es sich zu leben. Das sind die tiefen, guten Momente des Lebens, die mir etwas erzählen von dem, was Jesus uns verheißen hat. Und solche Momente der Übereinstimmung sind es auch, die deine Fähigkeiten und deine Talente am ehesten verwirklichen. Ich finde das Wort der Selbstverwirklichung ganz okay. Und was es meint. Aber ich freue mich so sehr, dass Sie heute Abend hier sind und mir damit zeigen, dass Sie gemeinsam mit mir daran glauben, dass Ihre Selbstverwirklichung dann von Erfolg gekrönt ist, wenn Jesus mit drin ist. Keine Selbstverwirklichung ohne seine Ermunterung, ohne seinen Trost, ohne seine Korrektur, ohne seine Ideen. Ich glaube daran, dass unsere Fähigkeiten dann zum Blühen kommen, sich dann richtig entfalten, wenn das Evangelium in uns eine Chance hat und der Heilige Geist mit uns zusammen arbeiten darf. Und so will ich mich bemühen, auf andere nicht herabzuschauen, wenn ich mit ihrem Standpunkt oder ihrem Verhalten nicht einverstanden bin, sondern will ganz deutlich merken, dass ich selber auch oft genug so handle, dass das nicht richtig ist. Ich brauche euer Verständnis. Wir brauchen unser Verständnis gegenseitig und wir brauchen dieses Verständnis Gottes, der gerecht ist und der ins Herz sieht und der wirklich weiß, ob hier jemand etwas vorspielt oder ob er es wirklich ernst meint. Da ist bei mir Bedarf, weil ich mich in manchem, was mir etwas mühsam erscheint, manchmal nur halbe Kraft fahre oder noch weniger. Ich feststelle, dass ich mich nicht so aufraffe, wie ich meine, dass ich das könnte. Sie kennen das vielleicht auch. Aber andererseits will ich jetzt auch keine übertriebene Leistungsgesellschaft in der Kirche haben. Dann kommen wir wieder in diese Spur, von der Jesus ja erzählt. Wenn die Frommen die ganze Energie darauf verwenden, alle Gebote Gottes einzuhalten und so mit jeder Energie da reingehen, sodass sie kippen könnten ins Fanatische, wissen Sie? Also ich möchte kein Langeweiler sein und mich nicht ausruhen. Und dann klopfe ich an die Tür beim Petrus und er sagt, Junge, du wolltest rein, du hast aber nicht alles gegeben in deinem Leben. Du musst vielleicht noch was warten. Ich möchte schon, Sie auch, wir möchten schon eine gute Antwort auf Gott sein, weil wir auch wissen, dass unser Glück auch daran hängt. Ich habe aber auch Sorge, wenn ich mich zu sehr anstrenge, dass ich vielleicht, je nach Charakter, in einen Fanatismus abgleite. Und das kann es auch nicht sein. Religiösen Fanatismus wollen wir nicht, aber auch nicht die ganz weichgespülte Variante. Am Ende, wissen Sie, gibt es, wie ich finde, keine endgültige Empfehlung, die habe ich auch gar nicht zu geben, sondern jeder, jede für sich wird darüber nachdenken. Gebe ich meinem Charakter und meinen Lebensumständen entsprechend genügend rein? Und bei mir die Frage, bei aller Haltung und Überzeugung, die ich habe, übertreibe ich es nicht manchmal und erkläre meine Vorlieben zum Evangelium Jesu Christi. Geht auch nicht. Ich möchte die Vorlieben Jesu Christi in meinem Leben erkennen und so umsetzen, dass es sich in mir entfaltet, dass der Heilige Geist sich in mir entfaltet, die Talente, die Fähigkeiten, das, was du drauf hast, deine ganze Individualität soll sich reich entfalten und wird nicht durch das Evangelium und durch die Vorleben Jesu verkleinert, dir wird nichts weggenommen, sondern ich glaube daran, dass wir erst dadurch richtig zur Entfaltung kommen. Ob jetzt alle kirchlichen Gebote, alle Einlassungen von Bischöfen, ich weiß, hier sind einige Leute, die das auch im Kopf haben und die Blogger haben es mir auch gesagt, ob das jetzt nun alles immer das in jeder Hinsicht Gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Aber sie sagen ja auch nicht, alles, was wir sagen, ist ein Dogma. Und ich bin auch sicher, dass im Zusammenhang, wie Macht verteilt ist in der Kirche, und wer Priester und wer Bischof ist und ob es Verheiratete sind oder nicht. In der Amazonienkonferenz im Vatikan hat man jetzt seitens der Bischöfe dem Papst gebeten, Sondergenehmigungen zu geben für verheiratete Männer, dass sie Priester werden können. Wer weiß, vielleicht wird das auch für Frauen kommen. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß auch nicht, wie wünschenswert ich das finden muss. Ich bin auch nicht für Gleichberechtigung in dem Fall. Ich möchte, dass wir gleichwertig die Frauen und die Männer und die Homosexuellen und die Heterosexuellen behandeln. Gleichberechtigt weiß ich immer nicht so ganz. Aber ich bin doch schon 62 und vielleicht was konservativ. Ich finde, gleichwertig mit jedem umgehen, keinen verachten, keinen bewusst ausschließen, sondern mit hineinnehmen. Ich glaube, dass sich in unserer Kirche da auch etwas tun wird. Ob alles das, wie es jetzt ist in unserer kirchlichen Geschichte, so ideal ist, weiß ich nicht. Aber glauben Sie mir, ich weiß auch nicht, ob ich in der Reformation vor 500 Jahren hätte leben wollen. Ich bin, seien Sie mir nicht böse, da fällt mir Bundeskanzler Kohl ein, Gnade der späten Geburt, war schlecht, hat man ihn geschlachtet. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht zwischen 33 und 45 gelebt habe. Und ich habe großen Respekt vor allen, die da gelebt haben. Und die mussten gucken, wie sie leben und wie sie ihr Christentum leben und wie sie entscheiden. Und wie viele Menschenleben sind seelisch draufgegangen und wie viele sind ermordet worden? Ich finde, wir müssen kritisieren, was sich verändern möge, aber wir mögen doch auch sehen, so finde ich, dass wir in einer durchaus bedeutsamen, aber einer guten kirchengeschichtlichen Situation leben, in der wir miteinander agieren können und wo sich auch was tut. Kann sein, dass schon mal ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen. Das kann schon sein. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Blogger, ich möchte mich mit euch heute wieder entscheiden für Jesus. Und ich möchte mit euch ihm Raum geben. Dadurch, dass sie heute gekommen sind, geben sie ihm Raum. Sie geben ihm aber auch Raum außerhalb des Kirchengebäudes. Sie beschäftigen sich mit ihm und sie geben ihm Gelegenheit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und ich möchte mich dafür entscheiden, daran zu glauben, dass die Einwirkung Gottes durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist nicht eine Verschlechterung meiner Lebensqualität bedeutet, weil ich mich einschränken muss und weil ich nicht richtig raus darf und weil das Leben keinen Spaß mehr macht, keine Lust mehr macht, sondern es ist alles nur noch religiös eng und irgend sowas. Nein, ich glaube das ganze Gegenteil. Ich glaube, dass Jesus Christus uns die Weite gibt, in der deine Äste wachsen können, wo die Blätter wachsen können, wo die Blüten blühen können und wo du Früchte bringst. Zu deiner Freude, zu deinem Glück. Und das sind die Momente, die wir doch behalten und die so großartig sind. Und die sind sowas wie ein Vorgeschmack dessen, wovon Jesus immer gesprochen hat.